Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Und heute hat mich jemand zur Verzweiflung gebracht, weil er einen Getränkewunsch hatte, den ich mit Abstand, also ich sage ja immer, die letzte wirkliche große Challenge war, dass ich ein Getränk aus England organisieren sollte, was hier aufgrund von Steuern und so weiter nicht mehr importiert wird und was ich auch geschafft hatte, was aber noch in Deutschland zu bestellen war. Und du hattest ja eigentlich gesagt, Moskau Mule oder Ginger Beer, Ginger Ale. Und dann habe ich gedacht, gut. Und das Dritte, was du sagtest, war ein besonderer Cider, der Angry Orca Cider aus der Boston Brauerei. Und dann habe ich, geguckt, wo man den kriegen kann. Und man konnte ihn in der Schweiz bestellen. Es war aber so teuer, dass ich gesagt habe, nee, das ist es mir nicht wert.
Ja, vielen Dank.
Das habe ich gesagt, das mache ich nicht. Weil ich glaube, das Shipping alleine hätte 45 Euro gekostet. Und es gab welche, die hätten das dann mit Shipping zusammen für 106 Euro für 6 Flaschen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Aber ich bin ein großer Freund von Challenges. Und ich bin ein sehr großer Freund, dann auch Challenges zu gewinnen. Und es ist lustigerweise so gewesen, dass mein Nachbar vor 2 Wochen in New York war. Und der hat gesagt, klar, wenn es das da im Supermarkt gibt, dann bringe ich das mit. Und ich habe es dir mitgebracht.
Stark.
Und deswegen fangen wir heute komplett mit dem Getränk an. Ich halte das mal in die Kamera, weil ich finde nämlich auch, dass das Emblem mit diesem böse guckenden Baum... Ja. Also ich habe das vorher noch nie gesehen und ich habe ihn bekommen. 4 Flaschen im Koffer. Schöne Grüße gehen raus an meinen Nachbar Jan, der sich ins Zeug gelegt hat. Weil es war tatsächlich in Deutschland nicht zu bestellen. Ich habe wirklich alles, selbst Amazon hat die Segel gestrichen. Es gibt dieses Getränk irgendwie nicht in Deutschland. Ich hatte in Basel in der Schweiz mal angerufen und habe gefragt, ob die das anders verschicken können. Also sagen die, nee, das ist leider so teuer, weil es halt Flaschen sind und Verpackungen und bla. Dann habe ich gesagt, okay, aber mein Nachbar fährt und jetzt habe ich es organisiert. Und deswegen, derjenige, der jetzt in die Kamera kommt und der jetzt zu sehen ist, der schuld ist an dieser ganzen Misere, das ist der Dick Smybert. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, also für die Einführung und dass du das geschafft hast. Das ist wirklich stark. Also ich hatte in Bonn jahrelang einen Dealer, einen Getränkeverlag, der das geführt hat, irgendwann nicht mehr. Und dann gibt es English Shop hieß der, glaube ich. Der hatte das dann manchmal da, obwohl es ja...
Hier in Köln, ne?
Nee, in Bonn.
In Bonn auch, ja. Okay, weil er hat ja auch in Köln einen English Shop.
Und der in Bonn hat zugemacht. Und seitdem...
Ja, der hier in Köln auch.
Ja, aha. Und ich hatte vielleicht so die Hoffnung, es dir leichter zu machen, dass es hier vielleicht noch einen gibt, wo du es kriegst. Genau, und dann irgendwann waren die Quellen versiegt. Und ich habe den, das passt dann so ein bisschen Bezug, dann jetzt zur Arbeit mal auf einer Konferenz in New York das erste Mal getrunken. Und genau wie du, ich habe halt diesen stinksauren Apfelbaum irgendwie gesehen, ja, der irgendwie Schiss hat, dass man ihm da in den letzten Apfel irgendwie am Ast noch reingebissen hat. Und zudem schmeckt er halt noch ultra gut.
Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich ja nur 4 Flaschen habe, weil noch 2 kühle Flaschen sind hier in meiner Box drin und deswegen muss ich den selber mal probieren. Ich probiere den jetzt mal. Cheers. Cheers. Ich bin gespannt. Och, der ist aber gut. Der schmeckt angenehmer, wie der Baum guckt.
Definitiv. Nein, der hat halt echt irgendwie was Frisches. Also der ist im Sommer super. Hat auch eine Süße, aber ist trotzdem noch ein bisschen herb dabei.
Erinnert mich daran, ich habe vor kurzem mit einem Freund mich getroffen und ich war ja in meiner Elternzeit in der Normandie, habe da damals auch eine Podcast-Aufnahme sogar gemacht. Und wir haben da als Abschiedsgeschenk haben wir ein Poiré mitbekommen. Also ein Cidre theoretisch aus Birnen. Mhm. Und den habe ich vor kurzem getrunken und der erinnert mich auch da so ein bisschen
dran. Hat so ein bisschen was Birniges, ja. Also das dadurch, dass der so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was der richtige Ausdruck ist, und hat so eine leichte Mehligkeit, die eigentlich sonst nur mehlige Äpfel haben. Und, ich muss mal eben gucken.
Hat auch gar nicht 5%.
Genau, also auch für einen Strong Cider dann noch relativ human. Ich bin ja manchmal gedisst worden, dass ich gerne Cider trinke von Leuten, die Bier trinken.
Nee, finde ich nicht. Also da bin ich ganz offen.
Nee, weil die halt irgendwie denken, das ist so wie so ein Panaché in Frankreich oder ein Biermischgetränk halt hier. So, dann sagst du ja, dann guck doch bitte auf die Umdrehungen und so. Und dann erübrigt sich das dann manchmal schon wieder. Aber wir wollen ja hier nicht über die Vorteile von Hochprozent.
Aber es war für mich doch so besonders, das zu organisieren, als dass ich dem dann doch heute so viel Raum einräumen wollte. Also.
Ja, vielen Dank nochmal dafür. Also es freut mich extrem gerade.
Ich habe ja netterweise von einer Kollegin von dir die Idee bekommen, dich mal einzuladen, was, finde ich, im Nachhinein echt eine ganz gute Idee ist. Und dann habe ich immer gesagt, den Arzt, den lade ich ein. Und dann habe ich geguckt und habe gesagt, der ist ja gar kein Arzt. Dann habe ich gesagt, wieso arbeitet er bei uns in der Klinik und ich denke, er sei Arzt. Dann habe ich geguckt, ist er Psychologe? Weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Dann habe ich nachgeschaut und dann habe ich gesehen, was du studiert hast. Und dann habe ich gesagt, nee, Psychologe ist er doch irgendwie auch nicht. Aber er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und dann wollte ich noch mehr wissen, habe gesagt, okay, dann muss ich den einladen, damit er jetzt mir mal erklärt, was er arbeitet genau und was er eigentlich gelernt hat. Und deswegen jetzt noch mal ganz offiziell herzlich willkommen, Dix Meibert. Und ich freue mich, wenn du dich ein bisschen den Zuhörern und Zuschauern vorstellst.
Ja, dann nochmal danke. Mache ich gerne. Also mein Name ist Dix Meibert. Ich bin seit 10 Jahren mittlerweile hier in der Uniklinik. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Mein Werdegang ist nicht sehr geradlinig, so wie das vielleicht für die heutige Generation häufiger der Fall ist tatsächlich. Wenn die so auch bei uns die Praktikanten berichten, was sie schon alles gemacht haben. Wie hat man uns denn dann damals genannt? Generation Praktikum. Also als ich so überlegt habe nach dem Abitur, was willst du machen? Erstmal Zivildienst gemacht im Altenheim auf einer Pflegestation. Das fand ich dann schon sehr nahegehend und ergreifend und auch auf eine gewisse Art und Weise erfüllend. Ja, okay, vielleicht ist es Medizin. Das hatte ich vorher schon mal zur Schwarzwaldklinik geguckt als Kind. Ich dachte, du wirst mal Chirurg. Ich dachte, okay, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Habe mich dann damals noch bei der ZVS beworben. Das dauerte dann so ein bisschen. Nach dem Zivildienst habe ich dann erstmal ein Praktikum in Berlin in der Werbeagentur gemacht. Das hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel fotografiert früher in meiner Jugend und gezeichnet. Und hatte dann das große Glück, in dieser Agentur direkt von den beiden Chefkreativen mit ins Büro genommen zu werden. Eine ganze Menge von denen gelernt. Aber was ich auch von denen gelernt habe, war die Aussage, dass man sein Hobby nicht zum Beruf machen sollte. Und ich glaube nicht, dass sie es gesagt haben, weil sie gedacht haben, der kann nichts, der soll mal einen anderen Job machen, sondern weil die es ernst gemeint haben.
Ich glaube das übrigens auch.
Ja,
ist was dran. Ich kann mir das auch nicht gut vorstellen, ganz ehrlich. Also auch in meinem Werdegang, wenn ich mir überlegen würde, ich würde mein Hobby zum Beruf machen, hätte ich keinen Bock mehr auf mein Hobby.
Genau, ne, das verlierst du dann. Genau, und dann kam ich nach Hause und dann war der Studienplatz für Medizin da. Und das habe ich dann auch eine Weile gemacht. Habe dann aber irgendwie gemerkt, so im Prinzip interessiert sich der Kopf. Nicht so wahnsinnig Lust, die anderen Dinge zu lernen. Und habe dann aufgehört, habe Kommunikationswissenschaften studiert hier in Köln. Habe dann noch 2 Jahre in der Werbeagentur gearbeitet. Also dann schon wieder Hobby. Musste dann im Laufe feststellen, dass man die Ideen, die man hat, das habe ich im Praktikum aber auch schon so ansatzweise zumindest mitbekommen. Also man hat ein Konzept sich ausgedacht, eine schöne Kampagne, von der man überzeugt ist, dass sie funktioniert. Und dann kommt der Kunde, man präsentiert ihm das und sagt, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut, aber das passt jetzt nicht so mit unserer Firmenpolitik vorbei. Dies dürfen wir nicht und das dürfen wir nicht. Und dann arbeitet man es um und dann kommt der nächste. Also, long story short, am Ende bleibt ein ganz kleiner Teil von dem übrig, was du dir am Anfang mal schön gedacht hast und das, was übrig bleibt, führt dann häufig dazu, dass du denkst, so funktioniert es aber nicht mehr. Und das wollte ich dann für den Rest meines Lebens auch nicht. Und dann war die Nullerjahre, die dann begann. Die Dekade des Jahrzehnts, des Gehirns, hat man gesagt. Da habe ich gedacht, okay, was machst du denn jetzt damit? Und dann habe ich gehört, dass man hier in Köln Neurowissenschaften studieren kann. Im Bachelor und im Master. Und da habe ich mich dann beworben und habe dann auch die Zusage gekriegt. Und habe dann den Bachelor und den Master hier in Köln in Neuroscience gemacht.
Kannst du ganz kurz für jemanden, der sich damit gar nicht auskennt, weil Neuro, dann denkt einer vielleicht an Neurologie oder auch Wissenschaft, was soll das sein, dass du vielleicht kurz sagst, was macht ein Neurowissenschaftler oder was ist dein Aufgabenfeld? Was ist sozusagen das, was du tust und warum kann man da einen Master drin studieren?
Weil es sehr, sehr viele konsekutive Master gibt. Also von der Grundlage her ist es erstmal so, auch wieder ein Tick ausgeholt. In den 90er Jahren hat sich jeder Neurowissenschaftler genannt, der irgendwas zum Gehirn erforscht hat. Das kann ein Biologe gewesen sein, das können Ärzte gewesen sein, das waren Psychologen. Und dann hatte man versucht, das vielleicht thematisch zu bündeln und als Studiengang anzubieten. Und so halt auch hier in Köln. Dann wirst du erstmal basal ausgebildet. Im Grundstudium hatten wir sehr viele Kurse auch mit den Humanmedizinern zusammen, also Biochemie, Physiologie, Chemie, Physik. Das sind eigentlich Dinge, die wir mit den Humanmedizinern zusammen gemacht haben. Und dann spezialisierst du dich natürlich weiter. Dann hat sich das Feld auch entwickelt. Sorry. Es gab ja Computational Neuroscience, Cognitive Neuroscience, klinische Neurowissenschaften hier in Köln, dass du halt einfach gucken kannst, was mache ich. Und insgesamt wirst du halt ausgebildet zu einem Wissenschaftler im Bereich der Neurowissenschaften, also Untersuchungen und das Gehirn betreffend. Und das fand ich auch spannend, habe es auch gerne gemacht und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mir so ein bisschen der Patientenbezug dann doch fehlt. Ich hatte auch tatsächlich das Psychologiestudium damals in Erwägung gezogen, habe mich dann aber bewusst dagegen entschieden, weil ich zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich auch gar nicht wusste, was es alles beinhaltet. Und habe gedacht, ist mir vielleicht ein bisschen zu viel Gerede, ist nicht so greifbar, kannst du nichts mit anfangen. Und um überzuleiten, also jetzt die Neuropsychologie, was ich bei uns hier in der Gedächtnisambulanz als stellvertretender Leiter tue. Die Neuropsychologie ist, weiß nicht, steinigen mich jetzt vielleicht einige für, aber andere beschreiben es genau so, eine Mischung aus Psychologie und den Neurowissenschaften. Beobachtungen unter anderem der geistigen Leistungsfähigkeit nach Hirnschädigung. Also es kann Trauma sein, das können aber auch Erkrankungen sein. Ja, aber so für mich war es damals der Punkt zu sagen, ja okay, da gibt es ein Korrelat, da sehe ich, dass eine Schädigung vorliegt. Das ist für mich greifbar, damit kann ich was anfangen und fand es spannend, hatte diesen Patientenkontakt und daraus hat sich das dann quasi so entwickelt.
Und bist du dann eher so, wenn du jetzt schon sagtest, du bist ja stellvertretender Leiter der Gedächtnisambulanz, bist du dann eher so auf der Wissenschaftsseite, dass du das so ein bisschen, dass du dir anhörst von dem Patienten, was der hat und versuchst es so wissenschaftlich zu ergründen? Oder ist es eher so eine medizinische Sache, dass du schon Ahnung hast, was der wohl medizinisch hat und in welche Krankheitsrichtung das geht?
Ja, das kommt halt schon mit der Zeit, ne? Also nee, ich glaube, eine rein wissenschaftliche Herangehensweise, wenn du jetzt Patienten vor dir sitzen hast, ist nicht das Richtige. Nein, aber nichtsdestotrotz sind wir aber auch keine Ärzte. Also die Diagnose stellt bei uns der Arzt. Und die Neuropsychologie, die neuropsychologische Untersuchung jetzt im Kontext von Demenz, ist halt tatsächlich ein Bestandteil von mehreren Untersuchungen, die halt durchgeführt werden, um nachher zu so einer Konsensusdiagnose im Endeffekt zu kommen.
Und die Gedächtnisambulanz, die gibt es ja noch nicht so lange hier. Also gefühlt, nicht so lange, also im Sinne von, es sind vielleicht 10 Jahre, aber noch nicht viel, viel länger, ne?
Genau, also es sind 9 Jahre, wir haben 2015 hier angefangen. Genau, also gefühlt würde ich auch sagen, ach, ist noch nicht so lange her. Und wenn du dann manchmal in den Kalender guckst, denkst du, krass, doch schon irgendwie eine ganze Weile. Genau, in der Form, wie sie jetzt existiert, als Zentrum für Gedächtnisstörungen, wie wir es genannt haben, tatsächlich nicht. Aber auch vorher in der Neurologie war das ja schon beheimatet, auch mit Jülich. Da gab es aber, wie gesagt, nicht in diesem Verbund, wie wir es heute haben.
Und wenn wir es gerade schon angesprochen haben mit der Gedächtnisambulanz, wie kann ich mir sowas vorstellen? Ist das so wie so eine, ich sage das jetzt überspitzt, weil ich kenne die Antwort ja so ein bisschen, aber das ist ja nicht so eine Notfallambulanz, wo jemand mit einer frischen Hirnwunde reinkommt und sagt, oh, ich habe jetzt Gedächtnisprobleme, was können Sie da machen? Sondern es geht da ja viel auch um Forschung. Also was ist so euer primäres Aufgabengebiet, beziehungsweise welche Art von Patienten kommen da so bei euch?
Primär um Forschung, ja, auch das ist halt wieder eine Mischung. Ne? Also primär geht es tatsächlich um eine klinische Einordnung. Viele oder die erste Anlaufstelle für Patienten, wenn sie so den Eindruck haben oder auch Angehörige bei meinem Angehörigen, der erinnert sich vielleicht nicht mehr so gut an Dinge wie früher oder hat Konzentrationsprobleme oder verläuft sich vielleicht in Umgebungen, gerade so im älteren, betagteren Alter. Dann überlegt man sich, was macht man. Und dann geht man erstmal zum Hausarzt. So. Der Hausarzt weiß entweder, was damit anzufangen, weil er schon eine ganze Menge darüber gehört hat und testet selber das Komfort oder er überweist zu einem Facharzt, Neurologen oder Psychiater, der vielleicht eine ausführlichere Diagnostik macht. Aber das alles so in Gänze dann beim niedergelassenen Arzt aus einer Hand zu bekommen, was vielleicht möglich nötig ist mit einer Liquorpunktion, MR-Aufnahme, das ist äußerst selten der Fall. Und deswegen überweisen diese Ärzte dann auch häufig nochmal wieder. Und ich glaube, Frank Jessen hat es so ein bisschen skizziert in seinem Podcast, was dieser doofes Wort irgendwie, aber so dieser Expertenrahmen dann irgendwie bewerkstelligen kann, ist, dass man hier die Diagnostik zum einen aus einer Hand bekommt, im Rahmen von Unikliniken, aber auch Gedächtnisambulanzen, die nicht in Unikliniken angesiedelt sind, führen halt auch Studien durch, sowohl wissenschaftliche als auch Medikamentenstudien. Das sind so die Vorteile, die man dem Patienten dann vielleicht auch noch mit in die Hand geben kann. Und vielleicht nicht als Alleinstellungsmerkmal, aber eine wirkliche Up-to-Date-Diagnostik und auch Behandlung. Mhm. Also so quasi ein Expertenzentrum für Gedächtnisstörungen oder kognitive Störungen allgemein.
Ich habe auch gelesen, dass du auch stellvertretender Leiter der Neuropsychologie bist.
Bei uns, genau.
Genau, hier genau.
Im Zentrum für Gedächtnisstörungen.
Und beißt sich das ein bisschen, beziehungsweise ist das so ein, weil man denkt sich, okay, wenn er doch da der Stellvertreter ist, wieso ist er denn noch da der Stellvertreter? Hat er so viel Zeit? Oder,
warum ist der nur Stellvertreter?
Genau, und warum ist er überhaupt nur Stellvertreter? Da könnte ich einfach Chef werden. Nee, ich habe mir so gedacht, dass es ja auch ein angrenzendes Feld ist natürlich, oder dass es ein Feld, was Hand in Hand mit der Gedächtnisambulanz läuft und auch mit im Rahmen von deiner auch von deinem Studium. Mhm. Aber ich dachte so, Macht er dann alles aus einer Hand sozusagen? Kommt es dann alles, das eine wie das andere? Das würde mich interessieren.
Die stellvertretende Leitung ist im Zentrum für Gedächtnisstörungen, nicht in der Uniklinik.
Mhm. Okay.
Oder worauf zielt deine Frage ab?
Dass es halt auch von der Neuropsychologie sozusagen auch eine stellvertretende Leitung gibt.
Ja. Nein, ich bin nicht der Stellvertreter vom Zentrum für Gedächtnisstörungen, sondern von unserer neuropsychologischen Abteilung in diesem Zentrum.
Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Genau. Alles klar. Okay, weil dann dachte ich, dass... Weil sonst denke ich so, das wären ja dann zwei Stellen.
Ja, nee.
Aber du bist ja trotzdem, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, du bist ja trotzdem ein Tausendsasser, weil du bist ja auch trotzdem stellvertretender Vorsitzender des KVSG. Und ja, da kommen wir gleich drauf. Ich würde aber gerne noch so ein bisschen mehr in den Richtung Mensch Dix Malbert gehen, bevor wir zum KVSG kommen. Weil zum einen hast du mir was geschrieben, das würde ich gerne mal zitieren. Und zum anderen habe ich auch Dinge noch rausgefunden. Ich habe ja gesagt, ich suche im Netz ja mal was. Und ich denke, wenn man Fußstapfen im Netz hinterlässt, dann ist das ja auch immer so, dass es so ein bisschen auch den Charakter abbildet, so ein bisschen, was es für ein Typ ist, was für ein Mensch ist. Oder dass man danach sagt, okay, wenn er das halt im Netz haben will, hat es ja auch irgendeinen Grund, beziehungsweise, dass es da auftaucht.
Oder er weiß es gar nicht.
Oder er weiß es gar nicht. Aber ich würde erstmal mit dem Text von dir anfangen. Ich zitiere, den hast du mir nämlich geschrieben und das fand ich echt ganz schön, weil das auch so ein bisschen so den Motor zeigt, warum du bestimmte Dinge tust. Und ich finde, das unterstreicht ja auch immer diese menschliche Arbeit, die wir ja alle in diesen sozialen Berufen machen. Und das hast du mir gefühlt, wahrscheinlich nicht gewollt, aber gefühlt geschrieben. Und ich zitiere, im Rahmen der Vereinsarbeit und der soziodemografischen Entwicklung, auch im Rahmen von immer mehr gesamtgesellschaftlich eingefordertem Anspruch auf individuelle Entfaltung und Akzeptanz, gehört es auch dazu, Menschen aufgrund von Erkrankungen zu integrieren. Dazu gehört der offene Umgang, zumindest rudimentäres Wissen, um die besondere Anforderung von Menschen zu erkennen bzw. wahrzunehmen. Neben dem Wunsch nach Heilung spielt Teilhabe am Leben eine wahnsinnig wichtige Rolle für Patienten und Angehörige. Und dazu im Kleinen beitragen zu können, fühlt sich gut an.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht...
Würde ich so unterschreiben.
Es ist, wahrscheinlich muss man kurz zurückspulen, den Satz sich nochmal anhören, weil da ja viel drinsteckt. Aber... ich glaube, das unterstreicht so ein bisschen auch das, was du bist und das, wie du arbeitest wahrscheinlich, ne?
Hoffe ich zumindest. Weil wenn du so ein bisschen reflektierst, wir müssen jetzt ja hier keine große Debatte irgendwie führen, was so in den letzten Jahren sich gesellschaftlich halt getan hat, weil das sind ja alles Dinge, dass jeder Mensch sich für so, wie er ist, für in Ordnung halten darf und soll. Das steht ja außer Frage. Aber in den letzten Jahren war es ja schon so, dass dann auch einfach viel mehr eingefordert wurde, dass viele Leute gesagt haben, jetzt ist das Fass aber voll und dies und jenes, das möchte ich nicht. Und auch das ist vollkommen in Ordnung oder gut. Aber zumindest, was man so im Kontext dann immer in den Medien festgestellt hat, ist, dass das sich relativ wenig auf erkrankte Menschen bezogen hat. Und insbesondere auch Menschen mit einer Demenz haben eigentlich kein großes Sprachrohr. Im Gegensatz, und das ist das, was ich quasi in diesem Zitat ja auch zitiert habe, das kommt aus einer Befragung, was sich Menschen mit einer Demenz wünschen, egal welches, was jetzt die Ursache ist, die dahinter steht, ist, wie gesagt, natürlich in erster Linie der Wunsch auf Heilung, in zweiter Linie aber Teilhabe am Leben und gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden, noch wertvoll für diese Gesellschaft in irgendeiner Form zu sein. Und das zeigt sich in ganz vielen Dingen. Also früher ist man hingegangen und hat Angehörigen auch geraten, den Patienten zu belehren. Also in der Hoffnung, dass er das dann irgendwann verstehen wird. Heute sagt man, nee, es ist eher wirklich ein Ermutigen. Weil es ist wurscht, ob die Gabel jetzt rechts oder links vom Teller liegt. Ja, aber wenn der Patient, ich nenne jetzt einfach mal weiter Patient oder der Mensch, einfach den Tisch mitdeckt, dann ist er Teil in der Familie und wird nicht erst gerufen, wenn das Essen da ist, sondern beschäftigt sich halt mit der Familie, ist integriert und das ist das, was Menschen gut tut und wohlfühlt. Mhm. Und das ist jetzt so ein Ausschnitt, das kann man skalieren auf weitere Bereiche im Leben und wenn es dann nicht mehr innerhalb des häuslichen Umfeldes ist, dann gibt es ja heute beispielsweise die Möglichkeit für Angehörige, die kriegen dann so kleine Kärtchen mit, wo drauf steht, meine Begleitung hat Demenz, bitte nehmen Sie Rücksicht, die man dann so ein bisschen unter vorgehaltener Hand irgendwie im Restaurant dem Kellner übergibt, dass der Bescheid weiß.
Das ist guter Tipp.
Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache, die man durchführen kann, aber so generell wäre das utopische Wunschdenken ja, dass jeder Mensch so frei und offen in seinem Denken ist und auch so viel Kapazitäten in seinem Alltag hat, dass er sowieso unvoreingenommen jedem Menschen gegenübertritt. Ja? Und wenn er jetzt nichts Gewalttätiges oder Beleidigendes ist, dass man einfach schon so in den ersten paar Sekunden irgendwie merkt, wie muss ich mich denn diesem Menschen gegenüber verhalten. So, das kann man nicht voraussetzen. Es ist, wie gesagt, eine Utopie. Aber diese Utopie halt zu nehmen und so ein bisschen darauf hinzuwirken, dass es Leben in einer Gemeinschaft so funktionieren könnte, das sollte einfach Ziel sein. Und dann wird es halt immer ein Stückchen besser. Und so ein Förderverein ist halt eine Möglichkeit.
Ich habe zwei Sachen dazu, die mir noch so durch den Kopf schwirren. Die eine ist komplett out of context, weil du Restaurant gesagt hast. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo es in Japan ein Restaurant gibt, wo explizit Demenzielle, also Menschen mit demenziellen Erkrankungen, als Kellner eingestellt werden. Und zwar ist es noch am Anfang natürlich von der Entwicklung der Krankheit, natürlich nicht im Endstadium. Aber das hat auch einen ganz lustigen Namen, das Restaurant, weil die damit halt auch werben und die Leute darauf über informieren, dass auch mal was vergessen werden kann natürlich von der Bestellung oder was komplett falsch kommt. Aber das macht den Charme von dem Restaurant aus. Und ich werde gleich in einer der Pausen noch mal gucken, wie das Restaurant heißt. Okay. Das erinnert mich nur daran, weil das fand ich echt nett. Also, dass man halt auch solche Menschen, die halt so eine Krankheit haben, wieder auch reintegriert so ein bisschen.
Ja.
Und das fand ich auf jeden Fall ganz schön. Okay. Die andere Sache, die ich dazu noch sagen wollte, ist, weil ich ja vor kurzem auch wieder konfrontiert war, auch über Rückmeldungen jetzt bei YouTube oder so, dass die Leute dann immer wieder dann doch auch auf diese Pauke schlagen mit dem, ja, ihr verdient euer Geld nur mit Leute festbinden in der Psychiatrie und so weiter und so fort. Was natürlich, ich meine, das sind ja immer Dinge, die auftauchen können. Da kämpfen wir natürlich auch gegen an. Aber deswegen finde ich es so schön, dass du heute da bist, weil du ja nochmal ein ganz anderes Feld einer psychiatrischen Arbeit zeigst, weil jemand, dem ich sage, du, wir haben eine Gedächtnisambulanz in der Psychiatrie, der sagt, was soll denn das sein? Ja, ihr verdient doch das Geld eh nur, indem ihr Leute festbindet und das geil findet, so unter dem Motto. Aber das ist halt nicht das. Und das dann zusätzlich, und das ist dann auch das Letzte, was ich dazu sage, dass zusätzlich dann halt auch dort Menschen arbeiten, die das halt auch mit Herz machen, weil die das dann auch, also zum einen, wie du geschrieben hast, dass du es ja, wenn dass sich das gut anfühlt, wenn du halt auch was tust und im Kleinen dazu beitragen kannst, Und dass dir das halt auch so viel gibt, was ja in ganz vielen sozialen Berufen, wirklich von Sozialpädagogen, Sozialarbeitern, Pflege, sonst irgendwas, also man kann ja wirklich die komplette, selbst Lehrer oder so, würde ich da ja auch mit dazu zählen, dass dieses Zwischenmenschliche einem halt auch so super viel geben kann. Und das ist halt eben nicht nur immer das Negative. Klar gibt es auch negative Dinge in der Psychiatrie, aber allein, dass es sowas wie eine Gedächtnisambulanz oder wie den KVSG, wo wir jetzt noch gleich drauf kommen, gibt, finde ich halt total spannend. Und das ist auch schön, dass wir das dann hier abbilden können im Podcast.
Genau, aber vielleicht nochmal so als Zwischenstep, nur um das einzuordnen. Also unser ZFG, unser Zentrum für Gedächtnisstörungen, wir sind ja quasi ein interdisziplinäres Zentrum. Also das sind wir hier in der Psychiatrie, das ist die Neurologie, aber auch die klinische Chemie, die Liquor-Diagnostik macht.
Hirnwasser? Also ich sag nur, was Liquor ist, weil die Leute vielleicht nicht wissen, was Liquor ist.
Also eine Nervenwasseruntersuchung halt für uns durchführt. Ne? Mhm. Dann haben wir die Radiologie, die MR-Aufnahmen macht, bei uns im MVZ. Auch die Nuklearmedizin für Positronen-Emissionstomographie-Aufnahmen. Ne? Also es ist, habe ich jetzt irgendwen vergessen? Nee, ich glaube nicht.
Sie werden nicht mir böse verziehen.
Sein. Genau. Genau, also so quasi eine allumfassende Hand-in-Hand-Diagnostik. Und um auf das andere nochmal zurückzukommen, wie gesagt, das sind halt die kleinen Dinge. Also Patienten, die kommen auch zu uns, auch in einer neuropsychologischen Untersuchung und sind angstbeladen, weil die hören dann irgendwas von Psychologie. Viele glauben dann, sie müssen jetzt aus ihrer Kindheit berichten, das wollen sie nicht. Andere sitzen da mit uns zusammen. Also am Anfang steckst du schon ein bisschen Arbeit da rein, auch Ängste abzubauen und irgendwie ein Umfeld zu schaffen, dass der Patient sich wohlfühlt, ja, und eigentlich ja auch seine bestmögliche Leistung dadurch erst geben kann. Mhm. Ja, und da gibt es ein paar Kriterien, die man erfüllen muss, um das hinzukriegen. Aber eins ist davon, halt wirklich mit dem Menschen empathisch umzugehen und ihm diese Ängste halt auch zu nehmen. Weil es geht ja nicht darum, jemanden vorzuführen oder jetzt ein möglichst schlechtes Ergebnis, was dann irgendwie passend zu einer Diagnostik sein könnte, irgendwie herauszufinden. Mhm. Ja, sondern dem irgendwie das Gefühl zu geben, ich sitze jetzt hier, ich bin nicht in einer Klassenarbeit, sondern mir werden Fragen gestellt, mir werden Aufgaben gestellt und ich gebe jetzt meine bestmögliche Leistung und alles. Und mehr muss ich auch nicht tun. Mhm. Und dann funktioniert das auch in der Regel ganz gut, aber teilweise ist das halt Arbeit. Mhm.
Ich werde gleich, wenn wir ein kleines Päuschen gemacht haben, weil mein Mund ist ein bisschen trocken und außerdem muss dieser Cider weg, weil der ist nämlich sehr lecker.
Warm, ne?
Der wird noch warm. Habe ich noch 2, 3 Fragen auch persönlich an dich, auch und zu deiner Arbeit und dann reden wir nochmal über den KVSG. Ich habe das Wort jetzt schon so oft genannt, dass die Leute wahrscheinlich denken, was soll das sein? Da werden wir jetzt gleich drauf kommen. Deswegen kurze Pause. Prost, bis gleich.
Zum Wohl.
So, da sind wir wieder. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut im Handy. Wir haben beide uns das Video noch mal angeguckt. Das war das Restaurant of the Mistaken Orders. Also allein der Name ist ja schon, also Programm und auch echt nett. Und wir haben uns aber auch gerade darüber unterhalten, dass es halt auch wichtig ist, dass dann natürlich die Leute nicht vorgeführt werden.
Genau. Ja.
Also dass es halt einfach so eine Reintegration ist. Ne? Mhm. Aber was auch nett war, 37% der Orders kommen falsch an oder sind wir komplett falsch.
Ja, oder halt, dass die Patienten sich dazusetzen, weil sie das Gefühl haben, es sind Menschen, die ich kenne, mit denen möchte ich jetzt gemeinsam essen und das akzeptiert wird.
Großartig, ja. Großartig. Ich sagte ja, ich habe noch 2, 3 Sachen, die ich dich selber fragen wollte und die können wir auch kurz abhandeln, aber ich habe das halt im Netz gefunden und habe gedacht, da muss ich mal nachfragen. Punkt 1, du hast ein Kinderbuch geschrieben.
Ja.
Und das Kinderbuch heißt, was macht der Joshua denn da?
Was macht der Joshua denn da? Genau.
Und das kann man auch bei Amazon käuflich erwerben.
Immer noch.
Ja. Ich habe das gesehen.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, da musst du mal ganz kurz dazu was sagen, weil das geht ja auch ganz klar in deine Arbeitsrichtung. Ne?
Ist auch ganz
klar. Was macht denn der Joshua da?
Das weiß der Joshua am Anfang. Der weiß, was er tut, aber der weiß nicht so richtig, warum er das tut. Aber er weiß, dass er das irgendwie immer wieder tun muss, um halbwegs gut durch den Tag zu kommen. Das war tatsächlich im Rahmen von meinem Masterstudium, dass wir in Kinder- und Jugendpsychiatrie damals den Auftrag hatten, als Semesterarbeit entweder ein Theaterstück oder ein Puppenspiel zu konzipieren oder ein Kinderbuch zu schreiben mit einem Bezug zu einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen psychiatrischen Erkrankung. Und ich hatte keine Lust, mich mit Tomaten bewerfen zu lassen, ehrlich gesagt, in so einer Live-Performance, wenn du nicht weißt, wie sie ankommt. Und deswegen habe ich ein Kinderbuch geschrieben. Und Jahre später rief mich ein Verlag an, der mir mitgeteilt hat, dass er über Jahre jetzt schon versucht hat, meine Kontaktdaten herauszubekommen über die Universität. Das hat dann irgendwann geklappt. Ja, und halt gesagt hat, sie hätten dann dieses Buch gelesen. Das war vor dem Hintergrund, dass die Gesellschafterin von dem Verlag ist auch Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und sie war unter Supervision bei dem ehemaligen Direktor von der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und der hat gesagt, oh, guck mal, ich habe das hier als Arbeit bekommen. Wäre das nicht was für euch? Und wie gesagt, dann hat es ein paar Jahre gedauert. Und ich stand selber mit meinen Söhnen auf dem Kinderspielplatz, gerade noch als Baby im Sand, und habe gesagt, ja klar, können wir gerne machen, wir treffen uns, habe mich total gefreut. Und genau.
Was man als Kinderbücher jetzt so im psychiatrischen Kontext ja eigentlich so das primäre Buch, was man so kennt, ist die Geschichte mit dem schwarzen Hund. Mhm. Also das Buch für Kinder, die verstehen sollen, was eine Depression ist. Mhm. Und bei Joshua ging es um Zwangserkrankungen.
Genau. Mhm. Ja, auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ein Elternteil vielleicht ein bisschen strenger ist als der andere und dass für Joshua nicht so ganz nachvollziehbar ist, warum das so ist, und sich dann ständig und seine Aktionen auch in Zweifel gestellt hat und irgendwann gemerkt hat, dass wenn er sich auf eine gewisse Art und Weise verhält, dass es halt funktioniert. Also, dass er so angenommen wird, dann auch, wie er ist. Nicht nur die Aktionen, dass er sich so verhält, wie es ihm gesagt wird, sondern auch für Dinge hinternehmen. Dreimal die Schuhe zubinden, wieso auch immer und weshalb. Und irgendwann ist seine Mutter ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und Joshua reflektiert quasi dieses ganze Verhalten an seinem letzten Tag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem Bett und überlegt, wie hat denn das Ganze angefangen, wie bin ich denn hier gelandet. Und eigentlich geht es ihm zu dem Zeitpunkt, wo das Buch anfängt, schon wieder gut. Und freut sich halt, nach Hause zu kommen.
Also ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob ich da zu weit aushole, aber ich finde es halt auch ganz spannend, gerade wenn man selber nicht in der Lage ist, bestimmte Dinge mit seinen Kindern zu besprechen. Einfach, dass es einem mit Scham besetzt ist, dass man vielleicht selber sehr unwissend ist darüber, warum auch immer man unwissend ist oder weil man es auch nicht so sagen will oder kann. Mhm. Die meisten Menschen kennen das so im Thema Sexualbereich, wenn es da um Aufklärung geht, dass man das mit den Kindern nicht so machen will. Und wenn es aber dann halt in den Bereich der psychischen Erkrankungen geht, sind, finde ich, solche Bücher einfach auch ein gutes Hilfsmittel, an denen man sich entlanghangeln kann, weil dann ist zum einen das Buch halt der Erzähler in dem Sinne und man kann dann halt auch anhand des Buches Dinge erklären.
Und anhand der Reaktion des
Kindes. Ich habe selber, also ich habe jetzt nicht mit psychischen Erkrankungen, aber das geht jetzt auch selber in meine eigene Geschichte, und ich möchte da jetzt keine Diskussion in meinem Podcast oder in YouTube lostreten, warum, wieso, weshalb. Ich weiß, dass es kontrovers diskutiert wird, braucht also keiner jetzt was drunter schreiben. Aber als Corona angefangen hatte und es dann um diese Tests ging und ich meiner 2,5-Jährigen aufgrund der Tatsache, dass die getestet werden musste, weil sonst konnte sie nicht in die Kita gehen, weil es war eine Vorausgabe, ob die Vorausgabe jetzt gut oder schlecht oder im Nachhinein nötig gewesen, will ich nicht diskutieren. Aber in dem Moment hieß es, nur getestete Kinder können in die Kita gehen. Und wenn ich dann mit so einem Wattestäbchen ankomme und der versucht, es in der 2,5-Jährigen zu erklären, hat die einfach nicht so mitnehmen können. Und dann war ich froh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da war ich froh, dass die Augsburger Puppenkiste mit Hilfe von so einem Kasperl für kleine Kinder ein Aufklärungsvideo mit den Puppen aufgenommen hat, wo es darum ging, wie macht man halt einen Nasenabstrich. Und dann haben wir zusammen das geguckt und dann haben wir gesagt, wir machen das so, wie der Kasper das gemacht hat. Und dann hat meine Tochter das verstanden. Das hat dann zwar auch gekitzelt und war unangenehm, aber es war viel einfacher, als wenn ich ihr irgendwas erklärt hätte. Ja. Weil was soll ich meiner 2,5-Jährigen über irgendwelche Viren oder Bakterien oder sonst irgendwas erzählen, was sie eh nicht versteht? Ne? Und also das so aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass wenn man externe Medien für sowas nutzt, das total gut ist.
Total gut. Das muss man natürlich vorher selber irgendwie sichten und auch so ein bisschen auf sein Kind vielleicht irgendwie gucken, ob es passt oder nicht. Aber ja, weil ich meine, eine vertrauensvolle Person bist du als Vater sowieso und als Vater natürlich auch. Und wenn dann noch irgendwas dazukommt, was man auch noch kennt, das reduziert Ängste natürlich. Also bei uns war es in Corona so, dass ich relativ froh war, dass Alba Berlin Sportvideos zur Verfügung gestellt hat, als Lockdown war und wir mit Socken Basketball in irgendwelche Wäschekörbe schmeißen konnten. Also da gab es schon irgendwie eine ganze Menge, wo man dann so Unterstützung erfahren hat und halt auch so darüber hinaus. Und das ist eigentlich was Spannendes, was die Corona-Zeit auch gegeben hat. Also so ein bisschen zu sehen, wie Kreativität dann gefördert wird in so einer Ausnahmesituation.
Genau.
So wie du eben gesagt hast, jetzt im Nachhinein kann man Dinge bewerten, was war richtig oder falsch in der Situation.
Im Nachhinein ist man schlauer. Immer schlauer. Und das ist ja auch ein altes Sprichwort. Das ist ja nicht so, also ich meine, das Sprichwort ist nicht mit Corona erfunden worden, sozusagen.
Genau.
Ja, und auch eine Sache, die mir noch eingefallen oder beziehungsweise die ich noch gefunden hatte, die ich ganz nett fand. Du hast dich mal ganz klar gegen Uniformität in Schulen ausgesprochen in einer Tageszeitung.
Ja.
Und ich finde, das ist jetzt ja erstmal so total abnorm, das Thema, dass man sagt, warum können wir das hier ansprechen oder warum finde ich das hier interessant? Aber ich finde es halt deswegen interessant, weil man da diesen Hookup drauf machen kann, dass wir ja auch nicht uniformiert auftreten im Rahmen unserer Arbeit in der Klinik. Wir haben ja auch ganz normale Klamotten an, T-Shirt, Hose, sonst irgendwas. Wir haben keine weißen Klamotten an. Viele, viele Ärzte haben auch gar keinen weißen Kittel an. Es gibt Kliniken, wo Ärzte überhaupt keinen Kittel tragen sollen. Mhm. Das machen die Kliniken ja so, wie sie es möchten. Mhm. Aber dass auch gerade die Pflege und die Therapeuten gar nicht in weiß arbeiten, weil das halt die Uniformität zwischen dem Patienten und wir sind die Gesunden und wir machen euch gesund sozusagen und ihr seid die Kranken, ihr müsst normale Klamotten tragen. Ich finde, das ist ja eine Herangehensweise, die ich eh total gut finde, also die ich auch total unterschreibe und das für mich ja auch viel bequemer ist, wenn ich unbequeme Themen auch mit Leuten besprechen muss, dass ich dann selber in irgendeiner Uniform stecke, sondern ich dann einfach so viel menschlicher sein kann, wenn ich dann auch so bin, wie ich bin und meine Klamotten anhabe. Und dann fand ich das so nett, dass du dich da auch dann in der Schule dagegen ausgesprochen hattest.
Auch das ist ja so eine alte Diskussion, die kennen wir ja eigentlich in Deutschland gar nicht. So, und im Prinzip geht es ja darum, eine Gleichheit herzustellen, auch um Menschen nicht auszugrenzen. Das ist ja erstmal ein ganz hübscher Gedanke. Aber das kennen wir ja alles noch irgendwie so aus unserer Jugend, da wurde das ja auch schon diskutiert. Und wenn du mal durch irgendein Urlaubsland läufst, wo es Schuluniformen gibt, dann gibt es die von 20 Euro aus Plastik bis zu 600 Euro aus Seide. Und da sieht man ja sehr wohl, wer dann welche Uniform trägt. So. Und wenn dieser Vorteil oder vermeintliche Vorteil schon mal eliminiert ist, weil es eh nichts bringt, weil es immer noch eine Unterscheidung schafft, dann Uniformität herbeizuführen, in der sich Menschen, und da kommen wir jetzt wieder so zu dem Punkt, wie sie sich auch immer fühlen mögen, ob sie sich in ihrem Körper wohlfühlen oder eben nicht, in ihrer Sexualität wohlfühlen oder eben nicht, was auch immer. Oder einfach sagen, ich finde Grün aber einfach nicht schön. Warum sollte man Kinder denn dazu bringen, diese Sachen zu tragen, wenn es in der Schule neben, von mir aus auch, Erlernen von Sozialverhalten, wo die Eltern natürlich genauso, die Familie mit dazu beitragen, aber dann auch um Wesensbildung geht, warum muss ich denn jemanden mit solchen Sachen gängeln? Und das war die Diskussion damals und dazu sollte ich ein Statement geben. Ja, und das sind einfach Dinge, die eine Persönlichkeit ja einfach schlicht und ergreifend nicht ausmachen. Also, dass ich jetzt nicht nackt auf eine Hochzeit gehe, das sollte vielleicht schon der ein oder andere Mensch gelernt haben, um sich vielleicht auch nicht dann selber zum Gespött zu machen oder warum auch immer. Ja, also in einem Zusammenleben, in einer Gesellschaft gibt es Regeln, an die muss man sich halten, aber da gibt es, damit sich alle wohlfühlen. Ja. Aber auch da gibt es eine große Spannweite und eine Varianz, wie man die halt ausleben kann. Und da muss man nicht mit solchen restriktiven Maßnahmen halt irgendwie dagegen halten.
Also ich als Vater habe meine Vorausgabe bei meinen kleinen Kindern, 5 und 1,5, ich sage immer nur, nicht nackt und wetterkonform. Alles andere ist mir eigentlich egal.
Genau.
Und wenn die als Prinzessinnenkostüm montags früh einfach nur in ihren Kita-Alltag gehen wollen, ja, dann geht halt als Prinzessin verkleidet oder mit der roten Nase oder wie auch immer. Ja. Mir ist das egal, wenn ihr lieber Gummistiefel tragen wollt anstatt Halbschuhe und draußen ist trotzdem kein Regen, ja, ist mir auch egal.
Genau.
Also ich meine, das macht das Kind und den Charakter und die Charakterbildung ja auch aus, dass sie sich da auch ausleben können.
Toll.
Und wenn sie der Meinung sind, sie müssen im Schlafanzug gehen und das ist wetterkonform und dann sagen die anderen Kinder, hey, du hast ja einen Schlafanzug an, es ist dann in dem Moment auch nicht mehr mein Problem.
Die nächsten 6 Stunden musst du damit klarkommen.
Genau.
Und das wird das Kind dann auch lernen. Ja.
Okay, Dix, lass uns über den KVSG reden. Erklär uns erst einmal, was das ist, warum das gut ist und was die Aufgaben sind. Und dass die Leute verstehen auch, was sozusagen deine, weil ich ja sagte, du bist ja ein Tausendsasser, was deine Arbeit als stellvertretender Vorsitzender des KVSG ist.
Ja, das ist mit dem. Ja, genau, danke. Also, der KVSG ist der Kölner Verein für seelische Gesundheit. Vom Namen her. Und de facto ist er der Förderverein für zwei Institutionen innerhalb unserer Klinik, nämlich einmal dem FEZ, dem Früherkennungszentrum für psychische Krisen, und dem Kölner Alzheimer Präventionszentrum, das wir 2019 gegründet haben. Also quasi vorgeschaltet dem ZFG. Kann ich gleich noch ein bisschen mehr gerne zu sagen. Gegründet wurde der KVSG allerdings schon vor über 20 Jahren, 2002, als reiner Förderverein für den FEZ, weil Institutionen oder Unterbereiche in Kliniken, die Forschung betreiben, sind meistens nicht ausreichend finanziert. Auch wenn es Förderprogramme gibt, hier und da hinkt es nochmal überall. Und es gibt bestimmte Projekte, die man dann aufgrund von einem Geldmangel nicht durchführen kann. Also das ist das eine, diese beiden Bereiche durch Spenden finanziell zu unterstützen, sei es durch die Finanzierung von wissenschaftlichen Hilfskräften, Finanzierung von technischen Geräten, die angeschafft werden müssen, etc. pp. Aber genauso, und so ist es in der Satzung richtigerweise festgeschrieben, durch Öffentlichkeitsarbeit Entstigmatisierung entgegenzuwirken und auch aufzuklären. Das wurde auch schon in einigen Podcasts hier so ein bisschen angerissen, weil wir uns auch darüber Gedanken gemacht haben, als dann das Thema Demenz hier in der Uniklinik präsenter geworden ist. Wenn wir jetzt den Bereich Demenz mit aufnehmen in die Satzung von dem Förderverein, wie wollen wir das denn kommunizieren? Weil wenn wir uns einen Zeitstrahl vorstellen, dann haben wir ja auf der einen Seite die jungen Erwachsenen sehr früh und die an Demenz erkrankten Menschen eher im späteren Lebensalter. Wie machen wir das mit der Ansprache? Und da braucht man eigentlich gar nicht lange nachzudenken. Dann sind wir nämlich wieder bei dem Thema Prävention. Das ist halt das verbindende Glied für beide Bereiche. Und da kann man, da ist ein ganz großer Aufklärungsbedarf in der Bevölkerung da. Also, dass Prävention von Demenz überhaupt möglich ist, ist in einigen Teilen bekannt, größtenteils nicht. Und das Kölner Alzheimer Präventionszentrum beispielsweise hat ein Register geschaffen, wo sich Menschen in Köln und der Umgebung registrieren können mit neuesten Informationen zum Bereich der Forschung über Demenz, zu Studien, die im CAP durchgeführt werden, informieren können, aber auch allgemeine Informationen rund um das Thema Demenz. Und genauso vielfältig sind halt auch die Leute. Also sind Angehörige dabei, sind Menschen dabei, die sich sorgen, selber mal an der Demenz zu erkranken, vielleicht weil sie erste Veränderungen feststellen, aber auch ganz allgemein interessierte Menschen zu dem Thema. Genau, und da fällt halt immer eine ganze Menge an. Und deswegen danke für das Getränk, aber das kleine Knautschgehirn.
Das Knautschgehirn.
Ja.
Ich halte es mal in die Kamera. KVSG. Also ich finde das sehr nett. Ich denke, dass sich meine Einjährige noch mehr drüber freuen wird. Also, dann habe ich eins zum Knautschen. Also es ist aber als Antistressball gedacht wahrscheinlich. Ne?
So genau, bisschen. Das ist natürlich der Hintergrund von diesen ganzen Knetgehirn. Und ja, ganz plump gesagt, Stress ist ein wichtiger Faktor in dieser Welt. Und Stress, Dauerstress kann zu Entzündungsprozessen führen. Und Entzündungsprozesse werden auch mit der Entstehung von der Alzheimer-Erkrankung im Gehirn in Verbindung gebracht. Und deswegen auch ein Punkt, was das CAP jetzt wiederum bietet. Da ist mein Bezug halt jetzt.
Kannst du CAP ganz kurz sagen?
Kölner Alzheimer Präventionszentrum.
Alzheimer Präventionszentrum.
Genau. Okay. Ist mit Absicht nicht hier in der Klinik beheimatet, sondern in einem Praxisräumen, die auch von der Uniklinik zugehörig sind. Allerdings in der Bernhardrather Straße, ein bisschen außerhalb, weil auch die Menschen, die dorthin kommen, die sind per se, haben die noch keine Erkrankung. Das sind gesunde Menschen, die sich informieren möchten. Genau, und deswegen auch, was wir vorhin vielleicht angesprochen haben, also ist nicht der primäre Grund, aber dann auch gar nicht gezwungen sind, in eine Psychiatrie zu gehen. Ja, weil durch bestimmte Ressentiments. Jetzt kann man sagen, eine Entstigmatisierung trägt das dann natürlich nicht dazu bei, aber es reduziert vielleicht so den ersten Step.
Aber das heißt, die Leute, die da hinkommen, haben eigentlich keine Symptome und kommen aufgrund von, ich sag jetzt mal, der Opa hatte eine Demenz und ich habe Angst, ich krieg's auch. Oder ich habe in letzter Zeit immer mal wieder irgendeinen Namen oder eine Telefonnummer vergessen, könnte ich Demenz haben und ich informiere mich. Sowas in der Art, finde ich das richtig?
Grob, ja. Ja. Die Situation bei Demenz ist ja so mal ganz kurz zum Podcast von Frank Jessen. Er hatte letztes Jahr berichtet, dass wir mit neuen Medikamenten zu rechnen haben. Da ist jetzt zumindest vorerst in Europa das jetzt in den nächsten Monaten nicht in Sicht. Also da ist gerade vorerst erstmal ablehnend gegen einen Amyloid-Antikörper entschieden worden, der in anderen Teilen der Welt jedoch zugelassen ist. Also in den USA beispielsweise gibt es zwei Anti-Amyloid-Therapeutika, die man verschreiben
kann. Kann man sagen, warum das so war?
Ich habe jetzt den genauen Wortlaut der EMA nicht im Kopf. Was aber diese Anti-Amyloid-Therapien gemeinsam haben, ist, dass sie zu einer Hirnschwellung führen können. Also die gibt es einmal in einer hämorrhagischen Art, dass es zu einer Blutung kommt oder halt nur zu einer Schwellung. Also das ist denen gemein. Und das wird allgemein auch eigentlich als Anschlagen der Therapie angesehen, wenn man das nüchtern aus einer wissenschaftlichen Sicht betrachtet, ist aber auch ein Risiko. Also einige wenige Patienten sind in dieser Studienphase ums Leben gekommen, aber wirklich sehr wenige. Die Therapie ist auch sehr teuer, da können wir jetzt die Diskussion noch machen, das sind Krebstherapeutika auch. Aber wir sind jetzt hier sehr am Anfang überhaupt von dieser Entwicklung. Also eine andere Wirkklasse, Acetylcholinesterase in der Alzheimer-Therapie, die gibt es seit in der Demenztherapie, die gibt es seit 20 Jahren. In 20 Jahren ist nichts Neues mit dazugekommen und kausal wirken diese Medikamente halt auch nicht. Und das ist jetzt etwas Neues mit den Anti-Amyloid-Therapien. Also wir sind da quasi am Beginn eines neuen Wirkspektrums. Das heißt, diese Medikamente werden sich in Zukunft auch noch verbessern. Und wie gesagt, die Diskussion, wie da wann irgendwas wie entschieden wird, irgendwann werden diese Medikamente dann wahrscheinlich auch in Europa zugelassen werden. Worauf ich hinaus wollte, bis zu diesem Punkt, spielt es für die zukünftigen Patienten, doof ausgedrückt, aber Menschen, die sich sorgen, an einer Demenz erkranken zu können, ja auch eine Rolle, sich die Frage zu beantworten, was habe ich denn davon, wenn ich es weiß? Wenn ich jetzt keine Therapie habe, die mich heilt oder die Verzögerung stoppt, dann muss ich es jetzt dann noch gar nicht wissen. Und eine Aufgabe ist natürlich, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur die Heilung ist, sondern es mir auch ermöglicht, in meinem Leben nochmal Weichen zu stellen, mein Leben so auszurichten, dass ich auch mit einer möglichen Demenz gut oder besser leben kann, Vorsorge zu treffen, etc. pp. Ein anderer Punkt ist, wenn die Medikamente dann irgendwann zur Verfügung stehen sollten, sollte man auch möglichst früh damit beginnen. Da sind wir wieder in diesem Frühstadium. Da spielt dann auch wieder die Neuropsychologie eine große Rolle, wo wir halt durch eine fundierte, ausführliche Testung in der Lage sind, früh- und differenzialdiagnostisches einordnen zu können. Ne? Natürlich in Kombination mit anderen Untersuchungen, aber ist es Alzheimer, ist es eine andere Ursache für eine demenzielle Erkrankung. Und heute kann man ja Alzheimer quasi diagnostizieren, ohne dass eine Demenz vorliegt. Deswegen ist ja dann die Abkürzung AD für Alzheimer-Demenz gar nicht mehr die richtige, sondern es wäre Alzheimer's Disease aus dem Englischen, also die Alzheimer-Erkrankung. Und das sind auch die meisten Patienten, die wir bei uns sehen. Also das Durchschnittsalter ist 69 Jahre und diese Menschen kommen in den allerseltensten Fällen mit einer Demenz zu uns, sondern die haben entweder subjektive kognitive Störungen, also das Gefühl, ich funktioniere nicht mehr so gut, wie ich es mal getan habe, oder eine leichte kognitive Störung. Also da sind nachweisbar Defizite da. Die Menschen kommen in ihrem Alltag aber noch zurecht und die sind nicht so ausgeprägt, dass sie auf die Hilfe im Alltag angewiesen sind. Also so das klinische Unterscheidungskriterium zur Demenz. Ne? Also so praktisch die Menschen, die möglichst früh von einer Therapie profitieren könnten. Und auch das Präventionszentrum ist mit den Studien, die sie durchführen, sehr, sehr stark darauf aus, Menschen zu identifizieren, bevor es überhaupt zu einer Erkrankung kommt, beziehungsweise ein Risikoprofil zu erstellen. Also ein längerfristiges Ziel im CAP ist es wirklich individuell für den Menschen, durch Untersuchungen sagen zu können, mit dem und dem prozentigen Risiko oder mit der Wahrscheinlichkeit werden sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine Demenz entwickeln.
Und würdest du denn in dem Kontext die Leute, also gerade wenn sie ja im Kölner Raum auch wohnen oder in andere äquivalente Einrichtungen, würdest du die Leute, die jetzt sagen, oh, ich glaube, ich bin ein bisschen vergesslich geworden oder funktioniert nicht mehr so, dass die alle zu euch kommen sollen und alle getestet werden müssen und so, würdest du das als positiver finden oder sagst du, nee, das ist eher so für Studienzwecke auch und wir sind ja keine Arztpraxis und wir müssen jetzt auch nicht jedem sagen, dass er in 10 Jahren Demenz haben könnte. Das kann man ja auch anhand von den ganz typischen, du hast es ja mal im Kuratorium Deutscher Altershilfe auch mal so schön genannt, dass man halt fit bleiben soll im Körper und auch im Geiste und dass so diese typischen Typ-2-Diabetes, Übergewicht und solche Geschichten ja auch dafür sind und dass du sagst, okay, also wenn solche Faktoren da sind, muss ich dem jetzt auch nicht sagen, dass er theoretisch dann mit 70 an Alzheimer-Demenz erkrankt. Oder sagst du, nee, eigentlich müssen wir solche Einrichtungen, wie wir da das CAP haben, müssen die Bude eingerannt bekommen, damit wir da halt gut auch gegenarbeiten können.
Ich will ja auch keine Ängste schüren. Mhm. Ne? Also das ist natürlich das eine. Deswegen ist ja Aufklärung so wichtig. Und das machen wir als Förderverein auch sehr lokal begrenzt und auch ehrenamtlich. Ja, das kann man natürlich noch ausbauen. Aber die Menschen aufzuklären, was sie präventiv machen können, das ist ja auch alles kein Hexenwerk. Das sind ja, also ich erzähle immer so die Geschichte in den 80er Jahren, meine Eltern einen Jogginganzug gekauft und haben gesagt, wir gehen jetzt joggen. Und ich als Fünfjähriger, gut, dann gehen wir jetzt joggen. Und in den 90er Jahren ist jeder in ein Reformhaus gegangen und hat Bioprodukte eingekauft. Alles vor dem Hintergrund, sein Herzinfarktrisiko zu senken. Und heute stellen wir fest, dass die Menschen im mittleren Lebensalter, die das damals gemacht haben, heute weniger an der Demenz erkranken. Also durch die Soziodemografie, also dadurch, dass wir mehr alte Menschen haben, nehmen die Demenzerkrankungen oder die Demenzfälle zu, auch die Alzheimerfälle. Wenn du es dir aber prozentual in einem Altersrahmen anguckst, sind sie in westlichen Industriestaaten eher rückläufig. Und das wird darauf zurückgeführt, dass man damals angefangen hat, ein bisschen mehr auf seinen Körper zu achten. Und das ist einfach ein Bewusstsein, was man den Menschen zusätzlich noch mit an die Hand geben sollte. Also du tust nicht nur was für dein Herz, sondern du tust auch was für deinen Kopf. Mhm. Ja? Und das ist wirklich ganz wichtig, dass die Menschen da Bescheid wissen. Und wenn dann wirklich jemand in Sorge ist oder auch von seinen Angehörigen gespiegelt bekommt, hör mal, das war letztes Jahr noch nicht, oder? Sich dann zu untersuchen zu lassen, ist natürlich vollkommen richtig.
Wir sind jetzt etwas abgeschwiffen und ich würde mich freuen, wenn du gerade nochmal, wenn wir nochmal auf den KVSG selbst nochmal zurückkommen könnten, vielleicht nochmal sagst, wenn Leute gesagt jetzt sagen, oh, das finde ich spannend, da will ich mich informieren, beziehungsweise wenn es ja ein Verein ist, dann kann man da vielleicht auch was hinspenden oder man kann dort mitmachen in dem Verein, beziehungsweise auch Mitglied werden, weil das sind ja auch nicht nur demenzielle Erkrankungen, die im KVSG sozusagen mitgetragen werden, sondern es geht ja um die seelische Gesundheit allgemein. Mhm. Wie würdest du darauf antworten sozusagen? Wo kann man euch erreichen, beziehungsweise was sind so die Optionen, die auch Leute haben, die daran Interesse haben?
Ganz unterschiedlich. Also was wir natürlich nicht sind, und das unterscheidet uns ein bisschen zu einem Sportverein, ja, regelmäßige Treffen oder ein Vereinsleben als solches findet nicht statt. Das ist halt ein Förderverein. Was wir schon machen, ist viermal im Jahr von Vorstandssitzungen oder Mitgliederversammlungen mal abgesehen, uns einfach im Haus Schwan in der Dürener Straße mit allen Mitgliedern, die Lust haben oder auch Menschen, die kein Mitglied sind, einfach Interesse haben zu treffen und einfach zu quatschen. Da kommt man auf Ideen, vielleicht mal einen Podcast mitzumachen oder Ähnlichem.
Sollte passieren.
Ja. Genau, oder Ähnliches. Und ja, man hat ja immer verschiedene Säulen. Also das eine sind natürlich Mitglieder, deswegen freuen wir uns über jeden auch hier in der Klinik, der sagt, ja, den möchte ich unterstützen, diesen Verein. Wir freuen uns über Einzelspenden, ja, auch wenn Unternehmen sagen, Prävention von Psychosen ist eine super Sache, die unterstütze ich jetzt mit einer Einzelspende oder auch die Demenzprävention, finde ich toll, dann ist das möglich. Geht alles, unsere Homepage auf kvsg.de, da gibt es die Spendenmöglichkeiten, da kann man auch einfach eine Mitgliedschaft beantragen, das ist total unproblematisch. Die Preise pro Jahr sind auch wirklich moderat, für Studenten noch mal günstiger. Genau, Einzelspenden sind willkommen. Man kann als Fördermitglied aufgenommen werden. Also wir freuen uns wirklich über jeden, der da unterstützt. Zusätzlich natürlich auch als Manpower. Jetzt gucke ich tatsächlich.
Jetzt guckt er in die Kamera sogar.
Ja, als Aufforderung. Weil, ja, wie gesagt, das ist Ehrenamt und wir machen ja auch Aktionen in der Öffentlichkeit. Also wir haben beispielsweise vor einigen Jahren zwei Ausstellungen hier nach Köln geholt. Eine nannte sich Crazy und die andere war von Kölbe und Schielbach, wo Mitarbeiter und Patienten einer Psychiatrie fotografiert wurden, allerdings in ihren normalen Bekleidungen. Und man auf den ersten Blick im Halbporträt entscheiden sollte, ist das denn jetzt ein Patient oder ein Mitarbeiter? Und man ganz schnell feststellt, so einfach ist das gar nicht.
Nee, das ist überhaupt nicht einfach. Das ist überhaupt nicht
einfach. Genau. Stigmatisierung oder wir haben eine Spendengala mit der Oper zusammen veranstaltet. Mhm. Und auch all das sind Sachen, ich meine, du merkst es hier, du machst einen Podcast, das ist nichts, was in 5 Minuten mal eben produziert ist. Ja? Und auch all diese Aktionen, die kosten neben ein bisschen Geld, halt auch Arbeitskraft. Und das ist einfach schön, wenn man da unterstützen kann.
Ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch einen Cider auf. Oder gerne. Cider, sagt er jetzt aus Amerika, muss man Cider sagen. Und dann hast du uns ja noch Geschichten mitgebracht, die ich natürlich auch noch hören will. Und dann habe ich auf jeden Fall auch noch mal zwei Fragen an dich. Die eine ist persönlich und die andere ist eher philosophisch. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben schon fast Angst gehabt, dass ich hatte fast vergessen, nachdem wir so wieder so angeregt gesprochen haben, sogar noch was Kaltes rauszustellen. Oh mein Gott. Also Prost.
So wohl.
Vier Flaschen mitgebracht bekommen. Vier Flaschen, die wir jetzt vernichtet haben. Meine Kollegen haben gesagt, gib dem nur
Genossen,
ja. Meine Kollegen haben gesagt, gib dem nur eine Flasche. Wenn der so einen Aufwand betreibt, dann gib ihm nur eine Flasche, nimmst drei mit nach Hause oder trinkst eine und nimmst zwei mit nach Hause, kannst zu Hause trinken. Da ist er, nee, ich habe die doch extra für den mitgebracht.
Gut, dass ich es nicht getan.
Aber echt lecker.
Lohnt sich, ne?
Lohnt sich, auf jeden Fall. Du hast auch noch Geschichten mitgebracht. Und in der Vorgeschichte, beziehungsweise in den Vorgesprächen hatten wir geschrieben und dann hast du gesagt, ja, du willst auf jeden Fall was mitbringen, was auch erzählenswert ist. Und andere Kollegen vor dir, ich will keine Namen nennen, haben ja auch schon ziemlich vorgelegt mit Geschichten, sodass es auch spannend ist. Ne? Man will ja, wenn man jetzt erzählt, okay, der Patient kam, hat eine Depression gehabt, hat Tabletten bekommen, ist nach Hause gegangen, dem ging es wieder besser. Ist ja jetzt nicht die Geschichte, die man erzählen würde. Ne?
Ja, ist doch schön zu hören, dass Menschen auch wieder besser gehen.
Schon, aber das wäre dann keine spannende Geschichte. Ne? Das wäre so, als wenn eine Schwester aus der Chirurgie erzählt, wie viel Gipsbeine sie am Tag oder Arme sie gewickelt hat. Nee, aber es soll ja auch ein bisschen immer abbilden, auch was in der Psychiatrie so passiert und was ja auch uns sozusagen so ein bisschen abnorm macht zu den anderen Kliniken, die es so gibt oder unser Spezialgebiet halt. Und du hast, ich nenne dir nur ein paar Stichwörter, du hast von einem Patienten mit einer speziellen Demenz gesprochen und da ging es um Schlangen und Riesenwürmer. Mhm. Und du hast es genannt Caput-Meduse in der Psychiatrie.
Ja, genau. Also das Caput-Meduse kennt man ja eher aus einem anderen Zusammenhang in der Medizin.
Magst du es kurz erklären für die, die es nicht
wissen? Ich bin ja kein Mediziner. Okay. Aber der Medusenkopf ist ja praktisch
der Schlangenkopf.
Der Kopf der Göttin, wo die Statharen Schlangen aus dem Kopf herauswachsen und auch nachwachsen und in unzähliger Zahl vorhanden sind. Und dann gibt es eine Störung der Blutgefäße, wo sich dann quasi, ich glaube, in oberflächlichen Venen im Abdomen, also im Bauchbereich, das Blut zurückstaut und dann quasi wie so Krampfadern, ich weiß nicht, ob ich es richtig erkläre, aber dann auf der Oberfläche des Bauches abbilden, was dann aussieht wie ein Kopf.
Wie so ein Spinnennetz vielleicht auch, ne? So ein bisschen so, dass die Adern so rauskommen und so. Ne?
Das ja, genau, aber dann halt auch wirklich aufgebläht, dass es dreidimensional wirkt.
Mhm.
Genau, und das nennt man, soweit ich weiß, Caput-Meduse. Und die Geschichte, die mir da in Erinnerung geblieben ist von einem Patienten vor ein paar Jahren, das wäre quasi der Schlangenkopf in der Psychiatrie. Der bezieht sich dann halt auf den Kopf und nicht auf den Bauch. Und ich hatte es ja vorhin erwähnt, so die meisten Patienten, die tatsächlich zu uns in die Ambulanz kommen, die haben auf gar keinen Fall das Vollbild einer Demenz, sondern eher leichte kognitive Störungen oder vielleicht auch nur selber das Gefühl, dass es nicht mehr so gut funktioniert, aber noch keine wirklich greifbare Pathologie dahinter oder halt in einem sehr frühen Stadium. Und ich verwende tatsächlich eine ganze Menge Zeit darauf, mit dem Patienten auch ins Gespräch zu kommen und auch in der Anamnese und mir nochmal beschreiben zu lassen, was ihnen denn so selber an Symptomatik alles auffällt und nicht nur zu sagen, ja, ich habe Gedächtnisstörungen und ich weiß nicht, welcher Wochentag ist. Und manche Menschen tun sich da ein bisschen schwieriger, manche brauchen ein bisschen länger, bevor sie berichten. Und wir sind ja auch Menschen, bei manchen Patienten denkt man dann im ersten Augenblick, ach, das ist jetzt eigentlich so eine Geschichte, die ich nicht unbedingt hören möchte. Und das fing bei ihm so ähnlich an. Also der Patient war Anfang 60 und berichtete, dass er mit seiner Frau einkaufen gewesen sei in einem Supermarkt. Und seine Frau hatte irgendwas gesucht und er ist selber herumgelaufen und auf einmal wäre eine Frau ihm entgegengekommen, leicht bekleidet, mit einem großen Vorbau, sage ich einfach mal, und wäre so auf ihn zugewandelt. Und das ist so der Moment, wo ich mir dachte, weiß nicht, dass jetzt so die Geschichte ist, wie ich sie hören möchte, oder bin einfach mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und hatte mit was Falschem gerechnet, wie es weitergeht. Und der Patient beschrieb dann weiter, dass ein Meter vor ihm auf einmal das Gesicht der Frau sich verändert hatte, grün-bläulich geworden ist und anstelle der Haare halt Schlangen aus ihrem Kopf herausgekommen wären. Unzählige Schlangen, die dann durch den kompletten Supermarkt fortgeglitten sind, sich dann in Riesenwürmer verwandelt hätten, die dann auch die Wände hoch und die Decke hochgelaufen sind. Und er hätte einen Schweißausbruch gekriegt, hätte überhaupt gar nicht mehr gewusst, was mit ihm los ist. Hätte sich dann hingesetzt, auch die Mitarbeiter haben dann gemerkt, dass es ihm nicht gut geht, hat ein Glas Wasser bekommen. Und nach einigen Minuten war das dann aber auch vorbei. Und dann ist eine Frau zu ihm gekommen und die beiden haben sich auf den Weg nach Hause gemacht nach den Einkäufen, nach einer gewissen Zeit natürlich. Und die haben eine halbe Stunde von diesem Einkaufszentrum, wo sie eingekauft haben, entfernt gewohnt. Und der Mann war Kraftfahrer von Beruf und ist dann auch nach Hause gefahren in seinem Zustand und hat alle Autos unterwegs nur das Chassis gesehen. Also die Menschen, die drin gesessen haben, mit Lenkrad, wie auch gefahren sind, aber es gab...
Wie so mit Röntgenblick, als wenn das Chassis und so, dieses, dass man nur die Leute sieht, aber nicht das Auto.
Also die komplette Verkleidung nicht. Keine Scheiben, keine Türen, keine Motorhaube.
Aber schon die Sitze und...
Die Sitze und die Menschen schon. Ja. Also das hat er alles wahrgenommen.
Und die hatten auch Kleidung
an? Die hatten auch Kleidung an.
Und also das heißt, so eine Art Röntgenblick, der bis auf die Haut oder bis auf die Knochen ging, war es
nicht? Das war es nicht. Nee, genau. Und das hat er die ganze Zeit wahrgenommen und ist trotzdem noch sicher nach Hause gefahren.
Also ich... So interessant, so schräg die Geschichte ist. Also ich bin jetzt nicht so... Also ich erkläre es gleich, was ich meine. Also ich bin jetzt nicht total weggeflext von solchen Gedanken. Aber, und das ist das Spannende für mich oder vielleicht auch das Spannende für unsere Zuhörer, ist, dass man sowas ja als Psychose benennen würde. Ne? Dass jemand, der so eine totale optische Wahnverkennung hat, dass er sagt, okay, die Frau hatte Schlangenkopf und dann sind die Würmer raus und dann sind überall Würmer rumgekrabbelt und dann konnte ich auf einmal in Autos reingucken und so. Ja. Dass man da immer sagt, ganz klar eine Psychose. Aber bei dem Patienten, und das wäre cool, wenn du es nochmal erklären würdest, hat es ja einen ganz anderen Hintergrund gehabt.
Genau, also ne, es ist ganz klar eine visuelle Halluzination. Und die hat er auch häufiger gehabt in verschiedenen Szenarien. Also es war nicht immer nur das Szenario. Und gerade so visuelle Halluzinationen, die Patienten berichten, die dann auch wirklich en Detail berichtbar sind, ist halt häufig ein Symptom bei der Lewy-Körperchen-Demenz.
So Lewy-Körperchen-Demenz. Genau. Ich benenne es nochmal so klar, dass du es erklären kannst, weil das für viele ja überhaupt gar kein Begriff ist. Was ist denn eine Lewy-Körperchen-Demenz?
Eine ganz seltene Demenzform, oder eine der selteneren Demenzformen, so ca. 5% der Fälle der Demenzpatienten leiden darunter. Und man ordnet es heute ähnlich so dem Formkreis von Parkinson-Erkrankungen zu. Ist auch mit anderen Proteinen, die nachweisbar sind, verortet. Ich will es jetzt auch gar nicht zu spezifisch machen, was aber es gibt häufig eine Kopathologie, die dann auch diese Parkinson-Trias, also mit den motorischen Symptomen, beinhaltet. Allerdings ist es bei Lewy-Körperchen so, dass die kognitiven Einschränkungen vorher kommen und die motorischen Schwierigkeiten ein bisschen später. Bei Parkinson ist es eigentlich umgekehrt. Da hast du erst die motorischen Symptome, die auftreten und im Laufe der Erkrankung kommen dann kognitive Einschränkungen mit dazu. Bei Lewy-Körperchen-Demenzpatienten, und das war dann wirklich sehr klassisch, wie der Patient das auch geschildert hat, er hat auch von Gedächtnisstörungen berichtet. Da gab es allerdings mal Phasen, wo es mal besser und mal schlechter ist. Und auch gerade dieser fluktuative Verlauf, der ist halt extrem typisch.
Mhm. Weil viele... Wenn Sie Demenz hören, denken immer so für dann Alzheimer-Demenz, ja, genau. Und sagen oder benennen auch sogar den Unterschied gar nicht. Also dass Sie sagen, Alzheimer-Demenz ist Demenz, beziehungsweise ja. Das ist für Sie, ja, der hat Alzheimer, heißt, der hat Demenz, der immer, wenn irgendeiner Demenz hat, hat er das. Aber es gibt ja tatsächlich verschiedene Arten von Demenz, unter anderem eben die Lewy-Körperchen oder auch die frontotemporale und
vaskuläre Demenz.
Oder vaskuläre Demenz, genau. Und da ist es halt wichtig, die Unterschiede. Zumindest, wenn man da ins Detail geht und so weiter oder sich vielleicht auch aufgrund von eigener Konfrontation mit dem Thema, weil irgendwie der Opa, die Oma oder so selber sowas hat, dass man da halt auch sich informiert, dass es halt nicht so wie der Gießkanne Demenz fertig.
Genau, und es gibt ja auch unterschiedliche Symptome und unterschiedliche Verläufe und unterschiedliche Verhaltensweisen. Auch da ist eine Differentialdiagnostik wichtig, um ein bisschen abschätzen zu können, worauf muss ich mich jetzt einstellen. Also alle Demenzen, also primären Demenzen, die neurodegenerativ verlaufen, denen ist gemeinsam, dass es fortschreitend ist und im Laufe der Erkrankung ist irgendwann das ganze Hirn betroffen. Da sind sie sich dann schon wieder sehr, sehr ähnlich. Aber gerade zu Beginn ist es halt eben nicht der Fall. Und was bei der Lewy-Körperchen Demenz auch noch wichtig ist, ist, wenn die jetzt antipsychotisch behandelt würden, reagieren die häufig sehr, sehr stark mit Nebenwirkungen. Auch da ist es wichtig, das im Vorfeld abzuklären, um den Patienten halt eben diese Nebenwirkungen auch zu ersparen. Genau.
Ja, dann hast du noch eine Geschichte mitgebracht. Die habe ich gelesen, habe so gedacht, ja, das passiert wahrscheinlich nicht häufig, dass man sowas hat.
Oh, ja.
Und zwar waren die Stichpunkte dazu, du hattest einfach die nette Überschrift gewählt, Murder, She Said. Ja, und Grund war der Einweisung, dass da jemand jemanden umgebracht hat.
Genau, und Murder, She Wrote hat mir halt niemand vorher geschrieben. Also, aber so ist es ja dann häufig. Das war eine Patientin, die uns auch vor 9 Jahren, glaube ich, schon ziemlich am Anfang hier in Köln zugeteilt wurde, wo wir eine neuropsychologische Untersuchung machen sollen mit Verdacht auf eine demenzielle Entwicklung. Aber das ging alles so ein bisschen holterdipolter und hast heute Nachmittag noch Zeit und kannst du mal eben. Ich hatte relativ wenig Vorinformationen zu dieser Patientin und das könnte ich jetzt schön ausmalen, aber es war wirklich so, es war ein Novembertag und es hat draußen geregnet und es wurde langsam schon etwas dunkel, so wie man sich das vorstellt und diese ältere Dame. Und
du saßt in schwarz-weiß in deinem Bürostuhl ja, genau. Mit einer Zigarre in der Hand.
Leider nicht, ne? Da geht ja der Rauchmelder an. Ja, aber so ähnlich. Und dann sitzt diese ältere Dame vor dir, 1,60 Meter groß mit Mini-Pli und so einer riesengroßen Brille. Und das Letzte, was du halt vermutest, ist da irgendwas Argwöhnisches im Endeffekt dahinter. Und dann war meine erste Frage, dass ich sie halt gefragt habe, warum sie da bei uns in der Klinik sei. Und dann sagte sie ganz unverhohlen, weil ich meinen Mann getötet habe.
Gott.
Und in dem Moment hat alles irgendwie so ein bisschen zusammengepasst. Also ne, ich habe tatsächlich auf meinen Handrücken geguckt und ja, sie hat einfach so ein bisschen
gestört. Du hast dich dann nochmal so geschüttelt und du hast gesagt, können Sie nochmal bitte wiederholen, was Sie gerade gesagt haben?
Genau, weil es halt so wissentlich, tatsächlich bin ich vorher in meinem Leben noch nie einem Mörder begegnet. Und ja. Wenn mir jemand gesagt hätte, du begegnest irgendwann einem Mörder, hätte ich mir definitiv ganz, ganz anders vorgestellt.
Ja, wahrscheinlich ja. Klischeehaft 2 Meter groß durchtrainiert und Tattoos auf dem Arm, so ein Anker oder so.
Genau, ja, oder Betty Boo oder sonst irgendwie.
Ja,
nee, genau das ist der Punkt. Und du erwartest das überhaupt nicht und spürst aber auch in dem Moment dann tatsächlich gar nicht so richtig Angst. Das hat sich dann aber halt auch alles aufgeklärt.
Also sie aber war es denn so?
Ja, es war tatsächlich so. Also sie hat ihren Mann wohl mit einem Kissen nachts erstickt, nach eigenen Angaben, weil er sie so sehr genervt habe.
Mhm.
Ja, und bei ihr wurde aber auch wirklich auch die Alzheimer-Demenz dann wirklich schon nachgewiesen. Und da stand natürlich auch so ein bisschen die Frage im Raum, ist sie schuldfähig, ist sie nicht schuldfähig?
Mhm.
Auch in ihrer Erinnerung war nicht mehr alles enthalten. Also ja, das war ja dann auch nicht meine Erzählung, die dann maßgeblich war, sondern ich war ja nur dafür zuständig, halt zu sagen, liegt da neuropsychologisch ein Demenzsyndrom vor oder nicht. Und das war halt definitiv.
Was mich interessieren würde, war der Mann denn krank? Also hatte der Mann auch so eine Demenz oder war der gebrechlich, dass er sich nicht so wehren konnte? Oder war das halt überraschungsmäßig? Also war das wirklich auch so eine, weißt du, so eine Art wie Komorbidität oder einfach so eine Tatsache, dass halt beide irgendwie ziemlich krank waren und der eine ist dann ausgetitscht und der andere musste drunter leiden? Oder?
Ich habe das aus ihr so nicht rausbekommen. Im Nachhinein, dann aus Erzählungen, hat sich herausgestellt, dass die beide auch einen gemeinsamen Suizid wohl schon geplant hatten, schon vorher, aber halt nicht zu diesem Zeitpunkt und dann nicht auf die Art und Weise. Ja.
Ei, Karamba. Doch, ich hatte auch schon mit Menschen zu tun gehabt, die auch schon jemanden umgebracht haben. Das ist aber eher selten und war dann immer so, weil es ist ja ganz klar so, wenn jemand jemanden umgebracht hat und das aufgeklärt wurde, dann auch justiziarisch sozusagen und dann derjenige auch in den Knast kam. Auch da kann man sich tot diskutieren, ob Sinn oder Unsinn macht, aber irgendwann kommen diese Menschen ja auch wieder raus. Mhm. Aus der Zelle und ob das jetzt zu früh, zu spät, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich hatte auch mit so Leuten zu, die halt gesagt haben, ja, ich habe vor 30 Jahren mal einen umgebracht. Und dann denkt man halt auch so, was soll ich jetzt davon halten? Aber ja. Letzten Endes gehört zu jeder Tat ja auch eine bestimmte Geschichte und das soll das nicht entschuldigen, aber es gibt ja auch Menschen, die dann, was weiß ich, mit dem Auto einen Tod gefahren haben, weil sie nicht aufgepasst haben oder so. Und dann haben sie auch jemanden umgebracht. Das muss ja nicht immer so dieses Waffe und Rache und Mord und irgendwie.
Genau,
also,
niedere Beweggründe.
Genau. Und das, aber trotzdem ist es immer ein komisches Gefühl, wenn einer einem das sagt.
Ja, klar. das ist halt einfach eine Grenze.
Ja, da, ich will das fast gar nicht aufmachen, aber wenn ich mir dann vorstelle, irgendwie, wie Kriege ja Mörder produzieren, ne? Also die ganzen Soldaten, die jetzt in den diversesten Kriegsherden, sei es Israel, sei es Ukraine und so weiter und so fort, Russland da zugange sind, was muss in solchen Menschen vorgehen? Also ich möchte das niemals selber spüren an meinem eigenen Leib. Ich möchte niemals dahin kommen, auf keinen Fall. Definitiv. Da laufe ich vor allem eher vorher weg.
Ja, also definitiv. Aber auch da hat der Körper ja Schutzmechanismen, um mit so Situationen in irgendeiner Form zurechtzukommen. Und vielleicht auch noch mal kurz zurück zu Corona. Das sind Ausnahmesituationen, die kann man nicht vergleichen mit der Ukraine oder einer Kriegssituation. Mhm. Ja, wenn ich mir so überlege, jetzt unsere Kinder, was die in ihrem jungen Leben denn jetzt schon für Dinge erlebt haben, das hatten wir nicht. Und wir sind in unserer Pubertät schon manchmal an Dingen verzweifelt. Ja, deswegen, wenn ich heute höre, dass viele Jugendliche einen Schaden davon getragen haben, dann finde ich das absolut glaubhaft und dann sollte man diese Menschen auch ernst nehmen und begleiten und betreuen.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
Und
andererseits, und ich will das gar nicht relativieren, also was du sagst, stimmt, ich glaube auch, aber es ist eine Frage des Alters. Ja. Wenn ich meine Tochter zum Beispiel frage, die ja theoretisch von ihrem ersten bis zu ihrem dritten, vierten Lebensjahr Corona mitgenommen haben, wie gesagt, das soll das jetzt nicht entschuldigen oder entschärfen, aber die fand das lustig, dass wir mit einer Maske durch den Supermarkt sind. Und für die war es auch dann irgendwann normal. Ja. Die hat das gar nicht hinterfragt. Mhm. Und im Nachhinein muss ich sagen, jetzt wo sie ja keine Maske mehr im Supermarkt aufhat und kein anderer Mensch im Supermarkt mehr eine Maske aufhat, hinterfragt sie auch nicht, wo sind denn die Masken oder warum machen wir das jetzt so und so. Das ist theoretisch an der einfach vorbeigegangen, gefühlt. Aber an einem bestimmten Alter, wenn die Kinder halt dann gerade in so einer frühen Jugend oder in einer späteren Jugend, mittleren Jugend darunter leiden, ist das auf jeden Fall der Fall, denke ich auch. Ja.
Oder auch die Frage, als der Angriff auf der Ukraine stattgefunden hat, wie erklärt man das den Kindern jetzt? Ne? Das schürt natürlich auch Ängste, da kann ich mich auch noch dran erinnern, als ich Kind war, wie man dann versucht, Dinge halt einfach einzuordnen, die man in den Nachrichten mitbekommt und gar nicht wissen kann, was das Ganze bedeutet und das natürlich dann auch Ängste schürt. Und deswegen, also die haben jetzt wirklich ganz schön Impact irgendwie mit sich zu tragen.
Ja, geht jeder anders auch mit um. Ja. Wir waren ja in der autobiografisch, wir waren ja in meiner Elternzeit in der Normandie und da sind halt ganz viele Bunker und dann auch an den Dünen am Strand und natürlich hat meine Tochter gefragt, was ist das? Warum stehen da so Häuser? Ja. Und dann fängt man an zu erklären und dann muss man, ich kürze das jetzt so ein bisschen ab, ne? Also wir haben da viel drüber geredet, und natürlich versucht, kindgerecht, weil ich kann ja, ich sage ja, einer Dreijährigen, einer Vierjährigen, einer Fünfjährigen erzähle ich andere Dinge wie einem 7-, 8-, 9-, 10-Jährigen oder halt einem 15-Jährigen. Ne? Und wir hatten dann die Brachialität oder dieses Extrem, wie schlimm das in so einem Krieg gewesen sein muss und wer daran Schuld hat, habe ich dann so fast schon unbedarft und vielleicht auch schon so total rudimentär meiner Tochter so erklärt, dass ich gesagt habe, und den Hitler und den Putin, da darfst du Arschloch sagen, aber bei keinem anderen. Und dann hat die gesagt, boah, so schlimm. Weil ich wusste es dann im Moment auch nicht, wie ich es ihr dann noch erklären sollte. Wie schlimm kann ein Mensch sein? Und dann habe ich gesagt, nur die zwei. Und dann hat sie dann immer zu ihren Kindergärtnern gesagt, man darfst du keinem Arschloch sagen, aber zum Putin und zum Hitler.
Ich überlege, ob man den Kreis nicht noch ein bisschen erweitern sollte. Aber
also ich wollte hier nicht noch mehr Kriegsherde aufmachen und noch mehr Chaos auf der Welt irgendwie in ihren kleinen Kopf reinbringen. Aber dadurch, dass wir halt in der Normandie waren, waren wir halt mit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert. Klar. Und Hitler und Putin war halt natürlich nicht aus den Nachrichten rauszuholen. Nee. Und hinzu kommt noch, muss man sagen, ist auch autobiografisch, sie hat halt eine Freundin, die ist die Tochter von einer Ukrainerin, die aber schon vorher in Deutschland war, aber deren Eltern halt damit konfrontiert sind, weil die kommen aus Odessa. Ja. Und dann war natürlich immer die Frage, warum ist jetzt die Oma auf einmal hier, obwohl sie doch in dem anderen Land wohnt und was ist in dem anderen Land los? Und dann bist du natürlich am zu erklären. Ja. Oder wenn dann die Freundin von ihr erklärt, warum die Oma da ist, ja, weil da Krieg ist. Und dann musst du dann erklären einer Dreijährigen, warum da Krieg ist.
Genau.
Also es ist schon schwierig. Dix, ich habe gesagt, ich habe noch zwei Fragen an dich. Eine philosophische und eine private. Welche möchtest du zuerst hören?
Philosophisch, privat. Nimm die, die als erste steht.
Dann nehme ich die philosophische zuerst. Die philosophische Frage war, und da denke ich, bist du ja der Profi, wenn ich einen Gedanken vergesse, wo ist er denn dann hin?
Ich glaube, das kommt auf den Gedanken an, weil auch die Gedanken, die du dir machst, ist ja häufig eine Reproduktion oder eine Summe von Eindrücken, die du gewonnen hast und neu zusammensetzt und dir irgendwo ja, Gedanken darüber machst und dir versuchst, ein Bild zu etwas zu machen. Und ich glaube, wenn du einen Gedanken vergisst, dann ist es eine ganz gesunde Art, das Gehirn zu sagen, hast du falsch gedacht, weg damit. Dann ist er zumindest erstmal so nicht greifbar. Und dann glaube ich, dass es noch eine andere Art von Gedanken gibt, die, ja, vielleicht, ist, weiß nicht, ob es philosophisch ist, aber wo man sagt, ist eigentlich ein schöner Gedanke, den darf ich aber nicht haben. Also versteckt man ihn vielleicht irgendwo in der Kiste, in der Hoffnung, dass man ihn trotzdem später wiederfindet. Und dann gibt es die Gedanken, die vergisst man halt auch nicht.
Ich sehe es ja etwas vielleicht aufgrund meiner nicht so ausschweifenden medizinischen Erfahrung, versuche ich mir Dinge ja immer einfach ein bisschen zu erklären. Und ich habe mir dann so eine Metaphorik von sowas vorgestellt, wie dann so ein Gedanke, wie so ein Lemming durch die Prärie rennt und dann einfach in Richtung Abgrund. Und wenn man dann sagt, was wollte ich denn jetzt gerade? Und dann hört man nur noch dieses Ah. Und dann ist er
dann ist er futsch.
Und dann ist er futsch.
So einfach ist das Leben manchmal.
Ich habe immer gesagt, das sind die Gedankenlemminge. So muss man sich das vorstellen. Das
ist auch schön. Und dann zu akzeptieren, dass es auch so ist, ist vielleicht manchmal auch nicht verkehrt.
Stimmt. Ja, und die private Frage, die ich noch an dich habe, das ist so die letzte Frage für heute. Wir haben beide ein Schicksal. Wir haben beide einen absolut unbekannten Vornamen.
Ja.
Ich heiße Kajetan und ich habe noch keinen getroffen, der jemals gesagt hat, ach ja, Kajetan kenne ich, da kenne ich noch einen. Sondern ich bin immer am Erklären, was mein Vorname bedeutet, wo der herkommt, ob der eine Bedeutung überhaupt hat und wie der geschrieben wird und wie man den ausspricht. Und ich habe, glaube ich, schon 1001 Brief mit 1001 verschiedener Arten, wie man den Namen schreiben könnte. Ja. Ich war auch schon Frau Kajetan, also es ist. Und ich glaube, ich hatte auch schon, glaube ich, 10 Nationalitäten in der Zwischenzeit. Also gerade in so Briefen, wenn dann irgendwas kommt. So. Mhm. Und da habe ich gedacht, wie ist das bei dir und was bedeutet Dix?
Kommt immer auf die Sprache an. Im Französischen wäre es die 10. Dix ist tatsächlich eine Weiterentwicklung von Benedikt. Da gibt es ja so im skandinavisch-nordischen Raum den Bendix. Und wenn der Ben dann noch wegfällt, dann bleibt der Dix übrig. Und das fanden meine Eltern total klasse. So, und jetzt treiben wir es noch auf die Spitze. Der beste Freund meines Vaters sagte, dass Dix sei ein bisschen zu wenig. Denkt euch jetzt mal bitte noch einen zweiten Vornamen mit 3 Buchstaben aus.
Ach was.
Und dann haben meine Eltern nachgedacht, haben sich da beeinflussen lassen. Und deswegen heiße ich nicht nur Dix, sondern Dix Urs.
Das steht auch auf dem Buch von dem Joshua drauf. Das habe ich gelesen.
Also bin ich quasi der gesegnete Bär. Ne? Also Benedikt ist der Gutgesagte, der Gesegnete.
Und Ursus ist der Bär. Ja.
Und damit lebe ich jetzt schon seit einigen Jahren und erkläre mich auch sehr, sehr häufig.
Ich bin ja immer ein Freund und ich hoffe, dass ich das jetzt ganz schnell mache und dann ganz schnell die Abmoderation mache, weil es mir jetzt schon peinlich ist, weil ich drüber nachdenke. Aber ich bin immer Freund von so platten Witzen.
Ja.
Und Women Love Dicks.
Oh.
So, vielleicht schneide ich den auch raus. Mal sehen. Ich danke dir, dass du da warst. Ich freue mich.
Ich komme gleich noch einen raus, wenn raus ist.
Okay, dann, den nehmen wir dann aber nicht auf.
Nee.
Ich freue mich, dass du da warst. Wenn die Leute mich kontaktieren wollen, dann gerne auf der WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes zu finden ist. Es gibt uns bei Instagram und ansonsten auf der Homepage www.geschichtenausderpsychiatrie.de. Wenn euch das alles gefallen hat, könnt ihr auf der Spotify-App könnt ihr Sternchen hinterlassen. Möglichst viele wäre natürlich schön. Und falls jemand noch eigene Psychiatrie-Geschichten hat, dann kann er mir die gerne schicken über die WhatsApp-Nummer oder über die E-Mail, die man auf der Homepage findet. Und dann können wir ins Gespräch kommen und dann kann ich vielleicht auch für die Shorts-Folgen hier in dem Podcast auch eure Geschichten, die ihr in der Psychiatrie erlebt habt oder eure Gedanken, die ihr gerne mit mir teilen wollt, dann auch verwenden. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Aufklärung und alles Gute dir.
Vielen Dank, dir auch. Hat Spaß gemacht.